Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Ihr Ziel ist unser Antrieb, gemeinsam für eine grüne maritime Zukunft.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer. Und bei mir zu Gast ist heute Charles Watkins, Gründer und CEO des in Hamburg ansässigen Dienstleisters Mental Health Support Solutions, der sich, wie es der Name andeutet, mit der Thematik mentaler Probleme und Schwierigkeiten und Fragen von Seeleuten beschäftigt. Moin, Herr Watkins.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Einmal vorweg, wie würden Sie das einschätzen, so in Ihrem Bereich auf einer Skala von 1 bis 10, wie mental belastet sind Seeleute so aktuell in der Situation, in der wir uns befinden?
Das ist schwer auf den Punkt zu bringen. Also es kommt natürlich darauf an, was für Seefahrer, welches Schiff, wo das Schiff gerade ist. Ja.
Es gibt so keine generelle Linie im Moment so?
Also ich glaube, das Thema selbst ist immer noch sehr unsichtbar, obwohl es tolle neue Initiativen gibt und wir sind mit Sicherheit Teil davon. Aber ich glaube, das Thema an sich ist immer noch sehr stigmatisiert und die meisten Menschen, die meisten Seefahrer scheinen da eher vorsichtig zu sein, wenn es darum geht, über mentale Gesundheit zu reden. Generell würde ich sagen, sind wir bei so einer 5 bis 6,
okay.
Aber bei manchen Gebieten sind wir bei einer zwischen 8 und 9.
Was wären das so für Gebiete? Wo ist es gerade so besonders kritisch?
Also entweder Konfliktgebiete, wo es leider immer noch Angriffe gibt auf Commercial Vessels und bei Kreuzfahrtschiffen, da gibt es immer wieder mal sehr ernstzunehmende Situationen, besonders im Bereich von sexuellen Übergriffen und Bullying and Harassment, also Mobbing.
Okay, das tatsächlich auf Kreuzfahrtschiffen dann verstärkt.
Genau.
Okay. Durch Gäste dann oder wie?
Also die meisten Fälle sind untereinander, also in der Crew selbst,
okay.
Aber es gibt tatsächlich auch von Gästen, also Übergriff von Gästen oder andere Dinge mit Gästen und dann aber eher weniger.
Sie kommen selbst aus dem klinisch-medizinischen Bereich, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, richtig.
Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, sich mit Seeleuten zu beschäftigen? Sie sagen selbst, das ist noch ein bisschen unsichtbar und als Sie angefangen haben, war es noch unsichtbarer. Also wie kam das überhaupt dazu?
Also es war so unsichtbar, dass ich das gar nicht auf meinem Radar hatte, gar nicht auf dem Schirm. Ich habe eine Praxis und zwar zusammen mit zwei anderen Ärzten und einer Psychotherapeutin in Nienstedten beim Botanischen Garten und meine Kollegin dort hat an einem Buch gearbeitet über Seefahrer und hat mir dann gesagt, Charles, da gibt es gar nichts für die Seefahrer so richtig. Keine vernünftige psychologische Struktur, Aufbau oder Hilfe, Intervention, Strategien, keine Protokolle. Konnte ich natürlich nicht glauben, weil es der älteste Beruf ist oder einer der ältesten Berufe der Welt.
Ja.
Aber als ich selber mich rangesessen habe und mein Research, meine eigene Forschung dazu getätigt habe, habe ich gemerkt, da gibt es tatsächlich nichts. Nichts, wo ich sage, das ist gut genug. Oder zumindest nichts, was irgendwie strukturiert ist. Kein einheitliches Konzept leider.
Ist das zu vergleichen mit anderen Berufsgruppen? Also sowohl die Probleme, die dann schon mal auftauchen, als auch die Bearbeitung, Behandlung, sage ich jetzt mal. Also kann man das vergleichen oder sind Seeleute da einfach, oder ist der Beruf des Seefahrers da einfach zu speziell?
Es ist sehr spezialisiert. Mhm. Also wir reden von maritimer Psychologie. Wir mussten neue Protokolle schreiben. Wir mussten eine Masterclass kreieren in maritimer Psychologie. Was gibt es für Interventionen an Bord? Warum sehen die so anders aus? Warum spielen kulturspezifische Syndrome so eine große Rolle? Und warum muss man dann auch klinische Menschen haben in dem Land, also jetzt Philippinos, Indonesien oder Malaysia oder Korea, die dann auch die Ahnung von der Kultur an sich haben? Und den Symptomen, die wir anders interpretieren würden. Mit unserer, wenn ich das sagen darf, westlichen Arroganz zu glauben, dass wir irgendwie immer alle Antworten haben im medizinischen und psychologischen Bereich, dem ist einfach nicht so. Man muss bescheiden bleiben und bereit sein zu lernen.
Was haben Sie denn da gelernt? Also wenn Sie von kulturspezifischen Elementen oder Komponenten sprechen, es gibt viele philippinische Seeleute, generell viele asiatische Seeleute, haben die andere mentale Herausforderungen oder gehen die damit anders um? Also worauf könnte man das runterbrechen, hätte ich fast gesagt.
Das ist eine gute Frage. Ich mache es mal an einem praktischen Beispiel ein bisschen einfacher nachzuvollziehen. Da wir jetzt von Filipinos sprechen, also viele von denen sind sehr religiös. So, und die haben gewisse Ansichten und auch Mechanismen, mit Dingen umzugehen und die zu verarbeiten, die wir vielleicht als ja, seltsam ansehen oder zumindest untypisch. So, wenn zum Beispiel jemand stirbt an Bord, einer von ihren Kollegen, dann ist es oft so, dass die, wir würden das Halluzinationen nennen, ja, also visuelle, auditive, die würden die Stimme hören, vielleicht die Person noch sehen, klopfen an der Wand hören. Die sind dann noch sehr nervös, irritiert, weil, so wie ich es verstehe, die Seele von dem Menschen, der Geist, nicht weiterziehen kann, bis ein Priester an Bord kommt. Da gibt es eine Zeremonie. Da wird Weihwasser oder Holy Water mitgebracht, ja, das wird einmal gesäubert, dann wird zusammen gebetet, dann wird einzeln gebetet und danach sehen wir eine sehr starke Reduktion von, was wir Angstzuständen nennen. So. Und das Verständnis dafür, das zu wissen und auch zu wissen, unsere Arbeit kann nicht oder sollte nicht anfangen, bevor das vollzogen ist. Weil das ist kulturell sehr wichtig, damit wir überhaupt sehen, jetzt wo dieses Ritual vollzogen ist, können wir sehen, wer ist immer noch im Angstbereich und wer hat sich soweit beruhigt und konnte durch die spirituelle Hilfe einen wieder zurück gut zu sich zu finden. Ne? Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und das hat damit zu tun, dass man die Kultur versteht, sie respektiert, aber auch bereit ist, Dinge zu tun, die wir vielleicht als nicht notwendig betrachten, aber die unglaublich wichtig sind für andere Kulturen und für Abschlüsse und für den Trauerprozess an sich.
Und andersherum, sind Seeleute aus solchen Kulturen dann bereit und offen, auch mit nicht-geistlichen Menschen über ihre Probleme zu sprechen? Oder sind sie dann da gerade sehr verschlossen, weil das kulturell eher verankert ist, dass es dann im geistlichen oder spirituellen Bereich ist?
Auch da gibt es Unterschiede. Also absolut, es gibt Leute, die das ablehnen, eher Angst haben oder nicht verstehen, worum es geht. Aufklärung hilft. Aber ich bin überrascht, bei den meisten Schiffen gibt es immer wieder Menschen, die bereit sind zu sprechen und auch möchten auch Unterstützung und Hilfe und möchten sich besser fühlen. Also es ist so ein bisschen mehr bei den Jüngeren angekommen als bei den Älteren tatsächlich. Ich glaube auch durch die Medien und durch die Öffentlichkeitsarbeit von Mental Health generell in der maritimen Industrie und über soziale Netzwerke. Das hilft natürlich, aber ja, absolut, es gibt auch noch Leute, die sich davor verschließen, ja. Aber es gibt auch viele, die es annehmen.
Wie bewerten Sie selbst die Arbeit von geistlichen oder religiösen Organisationen? Also es gibt ja auch die Seemannsmission dieser Welt, hierzulande auch sehr präsent. Ich habe auch mit Matthias Ristau hier schon gesprochen an dieser Stelle, der Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission, der auch gesagt hat, der Bedarf an Beratung und an Begleitung ist einfach sehr groß. Es ist natürlich dann eher die geistliche Komponente, Sie sind eher auf der medizinischen Seite. Ja. Ist beides wichtig für Sie oder also tauschen Sie sich vielleicht sogar mal aus oder wie kann man sich das vorstellen?
Wir arbeiten sogar eng zusammen. Also wir arbeiten zum Beispiel viel mit, also wir haben mit Seefahrermissionen, ne? Mission Seafarers, haben wir am Anfang gearbeitet und immer wieder mal punktuell. Wir haben zum Beispiel denen Bücher gespendet, damit die mit diesen Büchern an die Seefahrer gehen können. Das sind so mentale Gesundheitsbücher allgemein gehalten für den maritimen Bereich. Ich hatte auch mit dem Dirk Obermeier, glaube ich, gesprochen damals. Da ging es auch um psychosoziale Hilfe für Seefahrer und dass man Gruppen kreiert. Und also genau, Stella Morris und Seemannsmission, aber auch mit Sailor Society zum Beispiel.
Ja,
damit habe ich habe letztens ein Training für die gemacht, mit anderen zusammen für ihr Kadettprogramm, was sie jedes Jahr machen. Also wir versuchen sehr eng mit denen zusammenzuarbeiten. Aber um auf Ihre Frage einzugehen, ich finde, es ist eines der wichtigsten Dinge, das zu kombinieren und das Verständnis zu haben, dass das zusammen gehört. Mhm. Ja? Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, den gleichen Fehler mit der Medizin gemacht. Also auf allen Schiffen ist Radio Medical oder Telemedicine heißt das manchmal, also mandatory, es ist Pflicht. Mhm. Ja? Aber mentale Gesundheit ist nicht Pflicht. Mhm. Das gehört zusammen. Das sollte man nicht trennen. Und genauso ist jemand, der sehr spirituell ist, ja, und dadurch seine Resilienz und seine Kraft tankt, das ist unglaublich wichtig. Und das sollte man auf gar keinen Fall in irgendeiner Form negativ bewerten, sondern man sollte es als individuelles, menschliche Komponente verstehen, die eine sine qua non ist, also so eine Fundament dafür ist, dass wir unsere Arbeit überhaupt gut machen können.
Sind denn Reeder Ihrer Ansicht nach oder Ihrer Erfahrung nach bereit oder Unterstützen Räder Sie auch in Ihrer Arbeit oder rufen Sie sie sogar? Oder ist es eher so ein bisschen, ja, wenn ein Seefahrer das möchte, dann kann ich ihm das ermöglichen? Also es gibt ja zwei Seiten. Entweder man reagiert auf Probleme von Seefahrern oder man macht proaktiv, okay, hier sind Ansprechpartner, hier kannst du dich vielleicht ein bisschen schulen, hätte ich fast gesagt, was erlernen. Also wie würden Sie das einschätzen? Wie gehen Räder mit Ihnen um oder Organisationen wie Ihren?
Also ich hatte sehr positive Erfahrungen, aber auch, weil wir uns genau aussuchen, wem wir arbeiten. Mhm. Also das hört sich vielleicht seltsam an, aber wir machen auch einen Vetting-Prozess, ob diese Reederei zu uns passt. Und wenn es darum geht, nur so eine Art Haken zu setzen, das bringt nichts. Für die möchten wir auch nicht arbeiten. Das ist nicht seriös und auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache, warum wir uns überhaupt etabliert haben. Die, mit denen wir arbeiten, viele von denen sind sehr proaktiv. Wir machen Kampagnen, wir sind bei deren Konferenzen dabei, wir reden mit den Offizieren, mit den Ratings, wir machen Schiffsbesuche, wir stellen uns vor, wir versuchen das ganze Thema Mental Health zusammen mit denen, und es geht nur mit denen, also einfach Bildung reinzubringen, Psychoedukation über was ist es und was ist es nicht. Und hier genau mit denen, wir arbeiten, das klappt richtig gut, und da gibt es natürlich andere, die vielleicht da nicht so proaktiv sind, und genau, mit denen lehnen wir die Arbeit grundsätzlich ab.
Da wir ja nun gerade hier in Deutschland sind und Sie ja auch den Hauptsitz in Deutschland haben, muss ich die Frage dann einmal stellen, wie würden Sie das einschätzen, so hier in der deutschen Schifffahrtsgemeinde, wie sind deutsche Räder da so aufgestellt bei der Thematik?
Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil es ja auch unsere Klienten sind. Manche sind besser aufgestellt als andere natürlich. Manche sind sehr proaktiv, und manche, die wollen, nur die haben so viele Prozesse und so viel Bürokratie, dass das ein bisschen schwer macht. Aber nichtsdestotrotz sind die bemüht, und man sieht, dass die auch proaktiv Dinge tun, manche weniger als andere. Das ist einfach ganz normal. Aber generell gesprochen sind tatsächlich deutsche Räder schon sehr, sehr weit, und andere gar nicht, erstaunlicherweise. Aber mit denen arbeiten wir halt nicht. Ne? Ja. Die haben uns auch approached, die haben uns gefragt, die haben gesagt, wir erwarten das und das, und dann sagen die auch direkt, das können wir nicht erfüllen, und sagen wir, gut, dann kommt bitte zu uns, wenn ihr bereit seid, diese Schritte zu tun, weil das ist notwendig, um dann dieses System vernünftig zu launchen und dann auch den Support zu ermöglichen.
Also so generell ein bisschen über den Kamm geschoren, in Deutschland sind die Räder schon, haben schon ein Bewusstsein dafür und arbeiten da auch dran. Nicht alle, aber zumindest so generell im Vergleich auch zu anderen Schifffahrtsnationen.
Definitiv. Also wenn man jetzt nach Japan, China, Korea guckt, da sieht es ganz anders aus. Okay. Die sind da noch in den Kinderschuhen, wenn überhaupt.
Bemerken Sie denn einen Unterschied je nach wirtschaftlicher Lage einer Reederei? Also es gibt ja immer mal Zeiten, da läuft es besonders gut. Die hatten wir vor ein paar Jahren, haben sie sehr viel Geld verdient, konnten sich um viele Dinge kümmern, vielleicht auch um Seeleute. Und wenn es dann wirtschaftlich schwieriger ist, dann wird ja gerne mal hier gespart und da gespart. Oder die Aufmerksamkeit ist einfach eine andere. Schlägt das auf Ihre Arbeit durch oder auf die Nachfrage nach Ihrer Arbeit, hätte ich fast gesagt?
Bis jetzt nicht richtig. Also in keinem großen Ausmaß. Also es gibt durchaus Reedereien, denen es da nicht gut geht, die verlieren dann Schiffe. Aber wir passen dann ganz schnell wir versuchen ja pro Schiff das abzurechnen und damit die Seefahrer abgedeckt sind. Es geht ja darum, dass Seefahrer für nichts zahlen müssen und ja so viele Sitzungen bekommen, wie sie brauchen, unkompliziert, und die Reedereien dafür zahlen. Und deswegen, wenn die Schiffe verlieren, dann sind wir auch sehr kulant und dann passen wir uns dann je nach wirtschaftlicher Lage natürlich an. Das heißt, bis jetzt hatten wir noch keine Shortcomings wegen der wirtschaftlichen Lage. Klar, es gibt mal bessere Zeiten, schlechtere Zeiten, aber ich habe das Gefühl, wenn man das erstmal wirklich verstanden hat, wie wichtig das ist, diese Unterstützung von Seefahrern. Und ich finde, es ist ein menschliches Recht, diesen Access, diesen Zugang zu bekommen, genauso wie medizinische Hilfe, dann ist das, glaube ich, auch wichtig, dass man diesen Service beibehält.
Gehen Sie an Bord direkt?
Ja, sehr oft, ja. Also meistens natürlich, wenn leider meistens, wenn schlimme Dinge passieren, also Suizid, Mord, Piraterie, solche Sachen, tödliche Unfälle, das ist dann eher dann, wo wir dann an Bord gehen und dann psychologische Erste Hilfe leisten. Aber ab und zu, so wie heute zum Beispiel, auch manchmal gehen wir, um die nochmal richtig kennenzulernen, die Seefahrer, neue Reedereien, bei denen wir sind, und die Seefahrer einfach face-to-face kennenzulernen, mit denen zu sprechen und denen nochmal zu erklären, dass wir für die da sind und wie das funktioniert.
Ich könnte mir vorstellen, ohne es zu wissen natürlich, aber gerade wenn es um sowas wie Piraterie geht oder auch militärische Angriffe, ist ja mittlerweile nicht auszuschließen im Moment, dass man dann als Seefahrer ja auch wirklich schwer traumatisiert ist oder sein kann zumindest, dann sind sie vielleicht auch gar nicht mehr wirklich arbeitsfähig, oder? Dann müssen sie ja theoretisch von Bord. Also wenn sie denn ins Gespräch kommen und wenn es erkannt wird und wenn man dann darüber spricht mit Experten.
Das ist genau richtig. Also wir führen eine klinische Evaluation durch, also gucken uns das genau an, wie es den Seefahrern geht. Manche können bleiben, manche müssen unter Beobachtung, also weiter beobachtet werden und manche müssen leider dann von Bord, weil diese meistens sind posttraumatische Symptome dann doch einfach sehr belastend sind und den Seefahrer daran hindern oder die Seefahrerin daran hindert, ihren Job weiter so auszuführen wie vorher. Ne? Das hat mit Sicherheit zu tun und da achten wir darauf, dass, wenn es notwendig ist, wir auch das ganz klar in den Report, also in den klinischen Report reinschreiben, dass diese Seefahrer, Seefahrerin dann eigentlich nach Hause muss, weil die Symptome sind einfach zu belastend.
Es geht ja auch immer so ein bisschen um so ein Sicherheitsgefühl zumindest. Und ich erinnere mich zu Zeiten, als die Piraterie vor Ostafrika sehr stark war und zumindest hört man, dass es jetzt auch wieder in der Region vereinzelt dazu kommt, dass Handelsschiffe von bewaffnetem Sicherheitspersonal begleitet werden. Ist das für so einen Seefahrer eher eine Belastung, weil das auch noch das Sicherheitsgefühl so einschränkt, oder ist es eher eine Entlastung, weil er denkt, okay, mir kann jetzt nicht mehr so viel passieren? Können Sie das einschätzen?
Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ich möchte mal so formulieren. Natürlich, wenn man einen Soldaten sieht, der da voll bepackt ist und für Sicherheit sorgt, gibt da einem das natürlich beides. Ein sicheres Gefühl, aber auch ein Gefühl von, warum ist das notwendig?
Ja, also das meine ich.
Beides. Ja. Ne? Und gleichzeitig, Seefahrer sind ja mittlerweile sehr bewandert und auch bewusst über die Gefahren. Und klar, die bieten Sicherheit und das hilft natürlich. Nur gewisse Angriffe von Raketen oder gewissen Drohnen können die auch nicht unbedingt immer abwehren. Ne? Die sind ja eher dazu da, dann bei Piraterie und solchen Sachen effektiv zu sein. Bei anderen Dingen schwierig. Also das schwingt auch mit. Ne? Also es ist immer, wie realistisch ist diese Art von Verteidigung, wenn es zum Ernstfall kommt? Sind das jetzt Piraten, über die wir sprechen, oder sind das jetzt Raketen und Drohnen? Und dann, die Seefahrer sind schon sehr bewusst, in welchen Gebieten die unterwegs sind. Die sehen ja auch andere Angriffe, die vorher passiert sind in den Medien. Das heißt, klar, es gibt ein Sicherheitsgefühl und das ist auch wichtig. Und gleichzeitig führt das natürlich dazu, dass sie sich Sorgen machen. Das ist ja klar.
Wenn man aus diesem Sicherheitsbereich vielleicht mal ein bisschen rauskommt, so ganz klassisch auf einem Schiff sitzt eine Crew, 16, 20 Leute, auf Kreuzfahrtschiffen ist die Crew natürlich noch viel größer. Jetzt gibt es neue digitale Möglichkeiten, Internetverbindungen etc. pp. Aber ist es für Seeleute aus ihrer Erfahrung nach wie vor ein Thema, dass sie einerseits vielleicht ein bisschen einsam sind, sie sind fernab von ihrer Familie, sie sind auf hoher See und vielleicht in irgendwelchen kleineren Häfen, in irgendwelchen abgelegenen Regionen. Andererseits aber dann gerade auch auf Handelsschiffen ja relativ eng aufeinander hocken, zum Teil in Mehrbettkabinen, aber selbst wenn nicht, aber das ist ja schon ein Alltag, in dem man sehr lange und sehr eng aufeinander hockt. Ist das trotz der ganzen digitalen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, noch ein Thema, also ein großes Thema für Seeleute? Verursacht sowas mentale Probleme?
Ja, immer noch genauso wie davor. Es hilft, dass man die Möglichkeit hat, seine Familie zu sehen. Verstehen Sie mich nicht falsch, das ist durchaus hilfreich. Gleichzeitig ist man sehr nah dran an der Familie und gleichzeitig immer noch genauso weit weg. Das heißt, man hat nicht den Luxus, wirklich zu helfen, wie man möchte. Ja. Man kriegt aber trotzdem die Probleme mit. Also, das ist ein zweiseitiges Schwert, gibt es das?
Ja.
Im Deutsch diese, ja. Genau. Also das eine ist natürlich, das ist eines der stärksten Resilienzfaktoren, dass man in der Lage ist, wirklich seine Kinder zu sehen, seine Frau zu sehen, seinen Mann zu sehen, seinen Partner da täglich irgendwie zu Gesicht zu bekommen und mit denen zu reden. Und gleichzeitig, ja, es ist super schwer, weil man nicht in der Lage ist, zu helfen, wenn dann die Probleme dann doch an einen herangetragen werden. Ja, also, oder zumindest sehr limitiert. Aber Einsamkeit ist genauso wie immer da. Klar, weil sobald man auflegt,
ja,
ist man wieder umgeben von Metall.
Ja. Ist das vielleicht sogar das potenziell größte Problem oder die größte Schwierigkeit an Bord? Beim Leben an Bord?
Das würde ich nicht sagen, nein.
Was wäre das aus Ihrer Sicht? Also das, was, womit kämpfen Seeleute am stärksten oder am meisten? Welches Problem begegnet ihnen am häufigsten?
Ja, das ist vielleicht politisch auch ein bisschen heißeres Thema, aber das größte Problem, das wir immer noch haben, und wenn Menschen ehrlich sind, werden die es auch zugeben, ist, es sind zu wenig Seeleute per Schiff. Die können diese Arbeit nicht so und sicher nachgehen, wie es eigentlich sein sollte. Es geht einfach nicht. Schlafentzug, die Schiffe sind zu lang, die müssen was über. Es sind zu wenig Seeleute pro Schiff. Das heißt, Schlafentzug, Fatigue, ne? Und natürlich, was wir auch viel sehen, sind natürlich dann Probleme an Bord und Probleme der Familie. Ja, also wie bei fast allen Menschen. Ich bin ein Fan davon. Natürlich, klar, Kategorien sind wichtig, Seefahrer ist Kategorie, aber es sind Menschen.
Ja.
Und diese Menschen haben die gleichen Gefühle wie Sie und ich auch. Und denen geht es um menschliche Verbindungen. An Bord wollen sie sich sicher fühlen. Sie wollen gute Beziehungen an Bord haben und sich gut fühlen und psychologisch sicher sein. Und sie wollen natürlich auch liebevolle Beziehungen nach Hause führen. Und das sind so die Hauptsachen, die, glaube ich, auch dazu kommen. Erst recht, wenn man unter Schlafentzug leidet und dann noch diese wirklich sehr langen Schichten hat und diese Sleep and Rest Hours einfach nicht einhalten kann. Das ist einfach jedem bewusst, der in der Industrie arbeitet.
Also Arbeitsbelastung und Soziales, nenne ich es jetzt mal.
Genau, richtig.
Zwischenmenschliches, das sind so die beiden größten Themen.
Das sind die Hauptsachen. Natürlich haben wir auch Panikattacken und Psychosen an Bord und sowas. Klar, das gibt's alles, aber ne, also am Ende des Tages sind Seefahrer Menschen und die haben die gleichen Bedürfnisse und viele von ähnlichen Problematiken wie wir auch. Ja, weil die sich Sorgen machen um die Menschen, die sie lieben. Die machen sich Sorgen um das Finanzielle, die machen sich Sorgen um Arbeitssicherheit. Genau.
Wäre da Ihrer Ansicht nach vielleicht ein Hebel auf der politischen oder regulatorischen Seite, dass man da einfach andere Vorgaben bekommt für jetzt Sleep and Rest oder für Soziales? Ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich regulatorisch zu lösen, aber an der Arbeitszeit oder ähnliches könnte man ja theoretisch politisch arbeiten. Ist das so etwas, wo Sie sagen, okay, da müssten die Flaggenstaaten oder andere Staaten ran? Und wenn ja, wie zuversichtlich sind Sie, dass das passiert?
Ich will mal ehrlich sein, ja. Also, das gibt es ja alles schon. Und es gibt diese Formulare und diese Work-and-Rest-Hour-Sheets, die Seefahrer ausfüllen, das wissen Sie ja auch. Totaler Quatsch, funktioniert nicht. Die müssen diese Dinge falsch ausfüllen. Und das ist auch schon erforscht worden. Ich unterrichte ab und zu an der Weltmaritim-Universität in Malmö. Mhm. Und ich habe da eine sehr gute Kollegin und Freundin, die Maria, die ist dort psychologische Forscherin im Bereich Maritim und die hat das offengelegt. The Uncomfortable Truth heißt die Studie. Da kann man es ganz klar sehen, dass die Work and Rest Hours die ganze Zeit manipuliert wird, weil es einfach nicht möglich ist, das einzuhalten. Also, was soll ich dazu sagen? Es muss von der ganz hohen Instanz kommen, wo wirklich dann mal was geschieht. Und bis jetzt sehe ich einfach nicht, dass das realistisch ist. So.
Ganz hohe Instanz wäre IMO.
Genau, richtig, ja.
Okay. Okay. Das klingt auf jeden Fall danach, dass Sie gut zu tun haben und dass es einen Bedarf für Ihre Arbeit gibt. Sowohl auf der klinisch-medizinischen Seite, die Sie abdecken, als auch auf der religiösen Seite, die Organisationen wie die Deutsche Seemannsmission oder ähnliche abdecken. Ich glaube, wir könnten uns darüber noch sehr, sehr lange unterhalten und sehr, sehr ins Detail gehen. Vielleicht machen wir das auch nochmal, aber für den Moment soll es das gewesen sein. Herr Watkins, vielen Dank für die interessanten Einblicke und das sehr interessante Gespräch.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.